doch Raum für den Glauben zu geben, der frei von Ideologien, frei von Angst, Sachen in Frage zu stellen, neue Gedanken auszuprobieren, neue Arten, wie man seine Religion liebt.
Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, der Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer, ich bin Gründer von Ruach Jetz und bin heute zusammen mit
Ali Gandur.
Hallo Ali, wer bist du, was machst du?
Wer bin ich? Ali Gandur, geboren in Casablanca, auch in Casablanca aufgewachsen. Dann mit 18, 19 kam ich nach Deutschland, um zu studieren. Ich habe in Leipzig Arabistik, Islamwissenschaft und Politikwissenschaft studiert und dann später in Münster im Fach Islamische Theologie promoviert.
Dieser Podcast hat eine unausgesprochene Tradition, die sagt, wenn jemand zum ersten Mal da ist von irgendeinem Fach, muss er es vorstellen. Jetzt hast du eine ganze Reihe studiert. Aber lass uns mal auf die religiösen Bereiche konzentrieren. Du sagst Islamwissenschaft und islamische Theologie. Was sind diese beiden Fächer? Wie unterscheiden sie sich? Und welche Gemeinsamkeiten haben sie?
Ja, also Islamwissenschaft blickt auf Islam so als Religion aus einer säkularen Perspektive. Also man muss nicht daran glauben, um das Thema zu erforschen. Es ist mehr Philologie, mehr Geschichtswissenschaft. In den letzten Zeiten auch mehr Kulturwissenschaften. Und Theologie versucht, aus der Innenperspektive auf das Thema zu blicken und auch Fragen, die die Religion betreffen, die unsere Zeit betreffen, zu beantworten. Aber es gibt sehr viele Berührungspunkte zwischen Islamwissenschaft und Theologie, sei es was die Methodik jetzt mittlerweile betrifft, zum Beispiel die historisch-kritische Methodik. Auch in der Theologie wird viel Philologie angewandt. Ja, also das sind die Hauptunterschiede, sage ich mal. Das eine ist eher so säkular, das andere, oder sagen wir so agnostisch, ne? Und das andere ist aus der Bekenntnisperspektive, aus der Glaubensperspektive.
Warum hast du denn angefangen, das überhaupt zu studieren?
Boah, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Wenn du die ganze Geschichte hören möchtest, kann ich gerne.
Wir haben Zeit.
Also nach Deutschland bin ich gekommen, um komplett was anderes zu studieren. Also ich hatte drei Fächer, die ich studieren wollte. So, also Fach Nummer eins, also sag ich mal, die erste Wahl war Regie, so Filmregie. Und die zweite Wahl war Grafikdesign. Und die dritte Wahl war Archäologie. Und für Regie und Grafikdesign musste ich so Mappen einreichen damals, um einen Platz zu kriegen und so. Habe ich nicht geschafft. Also habe ich mich für Archäologie entschieden. Ich habe einen Platz bekommen in Leipzig. Aber wenn man seinen Abi im Ausland hatte und nicht ein Jahr an der Uni im Ausland abgeschlossen hat, muss man quasi Abi wiederholen, beziehungsweise ein paar Fächer wiederholen, ein Jahr lang. Das nennt man Studienkolleg. Genau, ich war in Leipzig in diesem Studienkolleg und im Laufe dieses Jahres, also das war 2003, gab es dann eine Geschichtslehrerin und die meinte, du bist eigentlich für die Politikwissenschaft erschaffen. Also das ist genau was für dich. Und ich habe auch eine Liebe zu diesem Fach entwickelt in diesem einen Jahr. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache das. Ich studiere Politikwissenschaft. Also das sind interessante Themen. Das ist schon interessant. Damals studierte man auf Magister, das heißt, man musste ein zweites Fach nehmen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Politik ist schon schwer genug, das mit der Sprache und so. Also ich muss irgendein Fach nehmen, was mir leicht fällt. Ich gucke mal so auf die Fächer, die es in Leipzig gab, und da sehe ich Arabistik. Dann sage ich, okay, das ist genau was für mich, das ist easy peasy für mich, Muttersprache und so. Als ich angefangen habe, Arabistik zu studieren, merkte ich, das ist viel interessanter als Politikwissenschaften. Und das ist komplett was anderes für mich. Also man studiert Islam, islamische Geschichte, muslimische Kulturen, aber aus einer komplett anderen Perspektive. Genau, und da habe ich meinen Fokus auf Islamwissenschaft gesetzt. Das heißt, in der Arabistik war Islamwissenschaft ein Hauptthema. Und auch in der Politikwissenschaften. In der Politikwissenschaft war auch die muslimische Welt, muslimische Staatslehren, sowas war für mich auch so ein Fokus gewesen. Genau, und so kam es dazu, dass ich das Fach studiert habe. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich auch in dieser Zeit, ich war, wie gesagt, 19, 20 Jahre alt, das war auch eine Phase der Identitätsfindung, man stellt sich Fragen, wer bin ich, was will ich sein, welche Rolle spielt Religion in meinem Leben? Das sind Fragen, die in Casablanca nie eine Rolle für mich gespielt haben. Ne? Religion existiert einfach da, im Hintergrund, aber die war nie so ein Thema für mich. Und man kommt so in ein Land, wo die Religion nicht mehr präsent ist und die eigene Religion sowieso nicht. Und dann kommen solche Fragen. Ne? Und das war auch eine Zeit, wo ich mich für einen so sogenannten religiösen Weg entschieden habe, auch ziemlich konservativ damals. Das war auch, wie gesagt, der Grund, warum auch solche Themen mich dann plötzlich interessiert haben und nicht mehr Grafikdesign und Filmregie.
Ja, es ist ja, wenn Gesellschaft nicht kulturell vorgibt, was du zu tun hast, dann musst du dich halt um Sachen selber kümmern, ne?
Ja.
Und wenn du nicht, keine Ahnung, eine Volksreligion hast, die irgendwie, wo man weiß, das und das passiert und dann macht man das halt, weil das dazugehört. Mhm. Also man lässt sein Kind taufen, weil man halt sein Kind taufen lässt oder so. Und wenn das abnimmt, dann muss man sich ja die Frage stellen, inwieweit das jetzt eigentlich wichtig ist für meine Identität oder nicht.
Ja, definitiv. Und insbesondere im Osten. Ne? Im Osten spielt Religion noch weniger eine Rolle. Da hat man noch, merke ich, mehr Raum irgendwie so zu reflektieren. Ne?
Und wieso hast du dann nicht in Islamwissenschaft promoviert, sondern nochmal weitergewechselt zu islamischer Theologie?
Das war eigentlich eine rein pragmatische Entscheidung. Bei der islamischen Theologie damals, 2011, 12, alles war neu und es gab viel Geld. Also es gab viel Geld vom Land, vom Bund. Und man hat einen Graduiertenkolleg also gegründet, das war finanziert von der Mercator-Stiftung. Und sie haben 16 Doktoranden finanziert. Mhm. Und ich habe mich beworben und ich habe einen Platz in diesem Kolleg bekommen. Und so bin ich einfach reingerutscht in die Theologie. Aber man kann auch in der Theologie Themen behandeln, die genauso in der Islamwissenschaft behandelt werden. Also keiner schreibt dir jetzt vor, wie du es forschen sollst, ne?
Genau, ich bin ja auch Theologe. Ich ich kenne die Schmach. Theologie ist halt die Innenperspektive, ne? Also die macht sich halt mit der Sache gemeiner und Religionswissenschaft ist halt deskriptiver im Großen und Ganzen, wenn man das schon. Aber es ist schon eine Frage, warum man das nochmal wechselt, ne? Also man könnte ja auch sagen, okay, das gucke ich mir halt weiterhin in der deskriptiven Variante an, um das zu verstehen. Passt ja auch mehr zur Archäologie.
Das stimmt.
Halt zu beschreiben, ne? Ich meine, wir haben in der katholischen Theologie ist zumindest Religionswissenschaft je nach Fakultät auch ein Anteil des Studiums. So, und das ist regelmäßig Aufschrei bei Leuten, wenn die eigene Religion mal religionswissenschaftlich erklärt wird, dann ist das natürlich nie genug. So, dann stimmt das ja alles nur so Hype oder so, dann die haben auch keine Ahnung, aber das ist halt schon, weil es halt deskriptiv ist, ne? Und das macht schon einen großen Unterschied oft aus in der Bewertung und so, was alles gibt, ne?
Auch die Fragen sind meiner Meinung nach kritischer. Also man ist freier, irgendwie Dinge in Frage zu stellen, als jetzt im Bereich der Theologie, ne?
Ja, schon. Ich glaube, dass eine Theologie auch kritisch sein kann, aber dass eine Religionswissenschaft hat auch kein Interesse, dass etwas bleibt oder so.
Genau, genau.
Die müssen nichts erklären, ja, dass ja. es irgendwie zusammenpasst oder so, sondern das kann man auch einfach sagen, das ja. ist wahrscheinlich einfach nur historischer Klimbim.
Ja.
Der so reinfällt. Du sag mal, ich bin ja katholischer Theologe und hier in dem Podcast haben wir dann Katholiken, Protestanten, Methodisten, Adventisten so herum. Jetzt ist ja Islam die Religionsbezeichnung. Welcher Unterart des Islams gehörst du an oder hat das überhaupt gar keine Relevanz für dein Leben und deine Forschung und deine Praxis?
Mhm. Auch hier muss ich viel erzählen.
Kein Problem. Genau. Dafür haben wir Zeit.
Genau. Also ich komme aus einem sunnitischen Hintergrund, so heißt das. Allgemein im Muslimentum, sagen wir mal, gibt es zwei große Strömungen. Es gibt die Sunniten und die Schiiten. Die beiden Strömungen sind eigentlich erst ab dem 8., 9. Jahrhundert nach Christus entstanden. Und die Hauptunterschiede sind nicht theologischer Natur, sondern es ging eher so um die Frage, wer ist der Nachfolger des Propheten, wer soll die Gemeinde führen. Da gibt es zwei Positionen hier. Auf jeden Fall, und jede Strömung von diesen beiden hat auch Unterströmungen, die sich aber nicht gegenseitig ausschließen. Ne, wenn wir jetzt über Sunniten und Schiiten, man kann schon mal sagen, jede beansprucht eine, also die richtige Position zu vertreten. Aber dann innerhalb von diesen Schulen, die unterschiedlichen Schulen, die beanspruchen nicht eine Absolutheit. Es gibt so die sogenannten Rechtsschulen, also das sind die Schulen, die sich mit der Auslegung der Texte beschäftigen und auch der Ableitung der Normen beschäftigen. Und dann gibt es Schulen in der Fundamentaltheologie, die sich aber auch gegenseitig anerkennen. Ne? Genau, und ich will jetzt nicht die Zuhörerinnen mit Begriffen und Namen zu bombardieren, aber wichtig einfach zu wissen, dass ich aus diesem Hintergrund komme, also aus dem sunnitischen Hintergrund.
Kannst du kurz den Hauptunterschied, woran die sich gespalten haben, die schiitische und die sunnitische Richtung?
Genau. Also nach dem Tod des Propheten wurde die Frage gestellt, wer ist der Nachfolger des Propheten? Ne? Wer ist der Nachfolger des Propheten? Wer darf die Gemeinde führen? Und da gab es eine Position bei den Schiiten, die besagt, Nachfolger des Propheten ist sein Cousin. Er heißt Ali. Ne? Ist sein Cousin. Und nach diesem Cousin kommen die Söhne von diesem Cousin. Also die Söhne, die Enkelsöhne. Ne? Und die Schiiten sprechen von 12 Imamen. Ne? Das sind 12 Imame, die diese Führung beanspruchen. Ne? Auf der anderen Seite gab es so eine realpolitische Strömung. Das sind nicht die Sunniten, das sind diejenigen, die einfach die Macht übernommen haben. Damals gab es noch keine Sunniten. Aber später, sagen wir mal 150, 200 Jahre danach, beziehen sich die Sunniten auf diese realpolitische Strömung, die sagen, es war einfach so, sie haben die Macht übernommen, das sind keine schlechten Menschen da oder böse Menschen. Und es gibt nicht jemanden Besonderen nach dem Propheten. Also dieser Imame oder der Cousin des Propheten ist nicht extra besonders, wie die Schiiten betonen. Das ist ein Grundunterschied, aber mit der Zeit haben sich noch weitere Positionen entwickelt, die von Schule zu Schule anders sind. Ne? Also zum Beispiel die Schiiten haben eine bestimmte theologische Tradition rezipiert, die man als die Rationalisten bezeichnet. Die sind aber meiner Meinung nach nicht so rationalistisch, wie man denkt. Ja, genau.
das ist ja, glaube ich, auch nochmal interessant, ne? Weil man hört diese Begriffe Sunniten, Schiiten, hört man die ganze Zeit. Und wie so oft muss man ja auch sagen, dass sich das Religion ja irgendwann ja auch politisiert ist und irgendwann halt in Kultur eingeht und dass auf die eigentlichen Trennungsgründe gar nicht mehr Grund sind für Konflikte, die entstehen und in denen laufen, ne? Also ich sag mal, also Katholizismus und Protestanten haben sich 30 Jahre auf deutschsprachigem Boden bekriegt und oder im europäischen, zentraleuropäischen Boden bekriegt, so. Und das einzig Trennende zwischen den beiden Konfessionen ist das Ämterverständnis, wenn man das runterbricht, ne? Und bei allem anderen gibt es noch Kontaktpunkte, wo man eigentlich sagt, ja, könnte man schon teilen, ne? So. Und vergisst man aber eigentlich, dass das so wenig ist und dass im Islam sich daran trennt, wer eigentlich die Nachfolge des Propheten antrifft, ob es einen besonderen Kreis gibt oder ob das einfach die Nächsten werden, die auch gläubig sind oder so.
Ja, ja.
So, also es ist eigentlich marginal, aber natürlich wächst sich das nachher kulturell stark aus.
Ja. Ja, definitiv.
Wenn ich deinen Wikipedia-Artikel lese, steht aber nicht nur, dass du Sunnit bist, sondern dass du dich dem Sufismus zugehörig fühlst. Okay, das musst du jetzt auch nochmal erklären. Was ist denn das Sufitum? Oder der Sufismus?
Sufitum ist einfach die Mystik, sagen wir mal. Also sehr einfach dargestellt. Das ist die mystische Tradition innerhalb des Sunnitentums. Ne? Das ist ein Spektrum, ist riesig. Man hat die also eine Strömung, die sehr nah an der Schrift, sehr nah an der Theologie, sehr nah auch an der Fundamentaltheologie. Und dann haben wir so wilde Strömungen, die Richtung Häresie gehen, was immer gut ist.
Nutze ich immer.
Ja. Also eher so heterodoxe Strömungen. Und genau, also wie gesagt, Sufitum, ganz einfach gesagt, das ist einfach die muslimische Variante der Mystik. Ne?
Das ist ja ein größer differenziertes Bild, als sich Islam sonst in der öffentlichen Wahrnehmung zeigt. Und ich meine, ich habe dich auch angeschrieben, weil ich deinem Instagram-Account schon seit einiger Zeit folge. Als Esoteriker bist du da drauf.
Mhm.
Und ich bei mir selber auch immer wieder den Part beobachte, dass ich, sobald ich auf islamische CreatorInnen komme, ich sehr vorgeprägt bin davon, dass das ins Fundamentalistische abschweifen würde, weil das ist das, was ich am allermeisten sehe online, und du zählst zu den wenigen Accounts, die auch publizieren oder die jetzt schon länger dabei sind, wo man sagt, okay, nee, das ist es nicht, ne? Weil klassischerweise, wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, was man viel sieht, sind halt Leute, die mit einem relativ mit einem Frage-Antwort-Spiel den Islam erklären, ne? Darf ich von meinem Bruder Geld leihen und dafür Zinsen nehmen? Wie ist das, wenn ich Stinkefüße habe beim Gebet? Und davon gibt's Unmengen an Clips, die jetzt rein handwerklich, nicht inhaltlich, eloquent beantwortet werden, ne? So, davon findet man super viele. Und jetzt poppst du da raus aus der Bubble und guckst an. Sehe ich nur nicht die vielen differenzierten Islam-Content? Also ist das meine Bubble oder gibt es diese Bubble wenig?
Ich würde sagen wenig. Also die große Bubble ist die Bubble, die du am Anfang beschrieben hast. Ne? Die Bubble, darf ich Schwein essen, also in Minecraft, so, das sind virtuelle Schweine.
Ja.
Darf ich sowas? Ne? Solche Fragen stellt man. Warum das so ist, das kann ich jetzt nicht so beantworten. Hat das mit den Algorithmen zu tun? Hat das mit der Reichweite zu tun? Spricht das eher die Menschen an? Wollen die Menschen so einfache, oberflächliche Antworten? Das weiß ich nicht. Aber Fakt ist, es ist leider so, dass die große Bubble von diesen Menschen beherrscht wird. Ne? Das ist leider nicht erst seit gestern so, sondern schon seit paar Jahrzehnten, so seit der Geburtsstunde des Internets. Ich kann mich noch erinnern, so Mitte der 90er, Ende der 90er, wenn man damals Yahoo benutzt hat und gesucht hat, dann wird man die ersten Seiten finden, die aus bestimmten Kreisen stammen, die ziemlich fundamentalistisch sind. Das kann ich erklären, warum, dass die Gelder damals, also um eine Webseite zu hosten und so, die waren erstmal teurer und die kamen aus den Golfländern, insbesondere aus Saudi-Arabien, aus Katar, Kuwait, aus solchen Ländern. Und sie haben schon für die damalige Zeit hochprofessionelle Seiten entwickelt, also Datenbanken von tausenden Audiodateien, so Unterrichtsdateien, Frage-Antwort-Dateien. Und das hat sich seitdem nicht stark verändert. Also die beherrschen immer noch leider den virtuellen Raum. Auch heute, wenn man etwas googelt, zumindest auf Arabisch oder auf Sprachen, die eher so muslimisch geprägt sind, man wird in den ersten Seiten eher solche Kreise finden, ne? Saudische Seiten aus Katar, aus. Später hat man erkannt, man muss auch was dagegen machen. Und erst in den letzten 10 Jahren, 8 Jahren gibt es immer mehr und mehr Angebote von anderen Strömungen. Was ja auch interessant ist, diese Präsenz im Internet oder im virtuellen Raum allgemein, das widerspiegelt nicht die gesellschaftliche Realität. Also dass diese Bubble jetzt groß ist in den virtuellen Medien oder in den digitalen Medien, das bedeutet nicht, dass auch dass unter den Muslimen diese Bubble auch so groß ist. Ist sie nicht, also auf keinen Fall. Und ich kann auch sehr gut verstehen, warum die Menschen, auch wie du, nur sowas wahrnehmen, ne? Wenn man etwas recherchiert, dann wird man leider nur sowas oder viel von sowas finden, ja. Und das prägt, ja, bitte.
Und da sind wir eigentlich ja genau beim Thema Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation, weil ja auch die Frage ja immer ist, warum macht man denn sowas, warum sollte man sowas finanzieren, ne? Und ich meine, klar, wenn ich irgendwie Kirchengemeinden habe, in denen ich bin, oder ich habe eine muslimische Gemeinde, in der ich bin, und die ist halt, keine Ahnung, progressiv oder nicht fundamentalistisch, dann erfahre ich das ja und lebe das ja und kann das vielleicht weitermachen, ne? Aber wenn ich in der Anonymität arbeite und gucke, ne, ich suche im Internet, ich bin halt auf Instagram oder sowas, dann bekomme ich ja nur die Leute mit, die auch kommunizieren. Mhm. Und wenn halt nur die Leute kommunizieren, die ein höheres Sendungsbewusstsein haben, weil sie eben eine eingeschränkte Weltsicht mitbringen und es für sie notwendig ist, dass Leute ihre eingeschränkte Weltsicht teilen, dann ist es natürlich auch ein großes Ungleichgewicht, wenn man genau nur diese Leute reden lässt, ne? Und die Schwierigkeit ist ja da auch, welche Institution trägt die andere Kommunikation mit? Also, wenn du irgendwie in den kirchlichen Raum guckst, hast du ja zumindest die beiden Großkirchen, wo du sagen kannst, ja, die sind prinzipiell progressiv, also im gesamtchristlichen Spektrum sind die jetzt nicht auf der fundamentalistischen Ebene, sondern eigentlich sind die, ja, konservative Mitte. So. In den Sachen und haben aber Raum auch für progressivere Wortmeldungen. So, und die unterstützen Leute damit, professionell in diesem Kontext ausgebildet zu sein, dadurch, dass Theologiestudium vorausgesetzt ist fürs Pfarramt oder sowas, ne? Also dass eine gewisse Bildung, also eine gewisse theologische Bildung Voraussetzung ist, oder dass es viele Gemeindeglieder gibt und Ehrenamt oder keine Ahnung, oder dass die Geld reinstecken in Kommunikationsprojekte oder so. Aber da steckt natürlich dann auch eine Institution dahinter, die das irgendwie trägt und hält, ne? Wenn du irgendwie der einzelne progressive Christ bist, ist es egal. Also, und dann, du merkst es ja an deinem Account, den aufzuziehen und den zu halten, das ist halt Arbeit, ne?
Ja. So. Da kommen wir jetzt zu der Jackpot-Frage und bei Musliminnen ist das so, wir haben nicht die Struktur, die die Christen haben. Mhm. Also jetzt eine Organisation wie die Kirche existiert nicht. Und das hat Vorteile und Nachteile. Aber angefangen, lass uns mal erstmal woanders anfangen. Warum gibt es kaum Gegenangebote oder sehr wenige Gegenangebote. Also wäre ich jetzt kein Theologe, wäre ich jemand, der gar, also nichts mit Islam studiert hat und würde ich jetzt einfach diese Videos in YouTube, TikTok, Instagram und so gucken, die würden mich ansprechen. Warum? Weil erstens, sie sind sehr, sehr einfach gemacht, also die Sprache ist sehr einfach. Sie benutzen kaum theologische Begriffe, kaum komplexe Konzepte. Sie sind witzig. Und in vielen Fällen, die sprechen auch reale Probleme der Menschen da draußen.
Und sie sind halt hart logisch, ne? Der Islam ist halt auch eine Religion, die versucht, sich zu konstruieren, um den geringsten, also eigentlich keine Gegensätze aufzubauen, sondern eine logische Antwort zu bieten. Ne? Das macht das Christentum, scheitern wir in der Trinität schon dran, das zu tun, ist nicht unser Anliegen. Und diese ganzen Antwortspiele sind halt hart logisch. Also wenn man sie das erste Mal hört, dann denkt man sich, das ist eine logische, wahre Antwort. Das könnte genau so sein, wenn man dem folgt.
Genau. Und die Tradition ist das Gegenteil von dem, was diese Menschen erzählen. Die Tradition ist erstmal langweilig. Die ist so, das ist genauso wie die katholische Tradition. Das sind einfach Kinder von Aristoteles. Also so viel Philosophie, so viel Logik, so viel komplexe Theorien. Text in der theologischen Tradition meine ich jetzt. Mhm. Und ich rede jetzt über die Muslimen, die haben es leider nicht geschafft, diese Komplexität für eine große Mehrheit im 21. Jahrhundert zu vereinfachen. Ich kenne wirklich kaum Angebote, die das schaffen. Punkt Nummer 2. Durch diese fundamentalistischen Strömungen geht auch diese Vielfalt verloren. Man denkt, es gibt nur einen Islam, eine Antwort, einen Weg. Und die muslimische Tradition ist gar nicht so. Die ist so vielfältig, es gibt so viele Strömungen, so viele Positionen, widersprüchliche Positionen. Und jede Position natürlich hat ihre Argumente, hat versucht, ihre Position irgendwie so darzustellen. Aber das ist einfach langweilig und das spricht mich nicht an. Also wenn ich jetzt 8 Stunden draußen arbeite, ich gehe nach Hause, ich will jetzt nicht irgendwelche Theorien von Fundamentaltheologen hören oder von Restgelehrten hören, sondern man will also eine leichte Kost haben. Ne? Mhm. Und der dritte Punkt ist, dass die Frage nach der Finanzierung. Ne? Also es ist komplex, es spricht nicht die Menschen an. Und es gibt auch nicht diese Institutionen, wie es die Kirche, die jetzt sagt, okay, wir machen jetzt was dagegen. In den muslimischen Ländern ist es so, dass Religion, also in den meisten Ländern, wenn nicht in allen Ländern, ist immer eine Monopolangelegenheit des Staates. Das heißt, es gibt immer ein Ministerium für religiöse Angelegenheiten und sie kümmern sich um die Ausbildung von den Imamen. Es gibt natürlich auch die Theologie an Universitäten. Aber der Staat kontrolliert, was in den Medien, also was in den staatlichen Medien erzählt wird, wohin die Gelder fließen und so weiter. Aber ich kenne jetzt kaum Angebote von Influencern zum Beispiel, die jetzt von Staaten bezahlt werden und eine progressive anti-fundamentalistische Auslegung vertreten. Also ich kenne sowas nicht.
Du hast halt im Islam viel stärker eine Verbindung zwischen politischer Macht und religiöser Macht. Also nicht, dass das Christentum niemals gehabt hätte, ne? Aber du hast ja zum Beispiel das Bibelwort, wo sagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gib Gott, was Gott gehört. Und in der Person Mohammed, korrigiere mich bitte, wenn das Halbwissen ist, so, aber in der Person Mohammed ist ja schon weltliche Führung und göttliche Führung zusammengefasst, ne? Und es ist ja auch da, ne, geringste, keine logischen Differenzen aufbauen. Also wenn es die Schrift gibt, die sagt, wie Gott ist und der Prophet, der am ehesten weiß, wie es Gott ist, dann ist es natürlich auch logisch, dass du nicht daneben noch andere politische Systeme aufbaust, die irgendwas anderes vielleicht mal anders denken könnten, sondern dann hättest du ja eine gewisse Stringenz, dem auch mitzufolgen. So, also historisch ist doch auch da die Verknüpfung viel stärker geben.
Nein, nein. Aber das ist eine sehr gute Erklärung, was ist der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten.
Ja, okay.
Weil für die Schiiten ist es so, Religion und Herrschaft, oder Glaube und Herrschaft, die müssen auch nach dem Propheten bei einer Person bleiben. Mhm. Eine Person entscheidet über das Politische, aber auch die gleiche Person legt uns die Schrift aus und sagt uns, wohin es lang geht. Und Sunniten sind nicht so. Sunniten sind eher so die Pragmatiker gewesen. Die haben gesagt, okay, die haben eher nach dem Spruch von Jesus Christus gelebt, ne? Die haben gesagt, okay, die Deutung der Religion ist jetzt Aufgabe der Gelehrten. Und die Herrschaft ist Aufgabe von dem Herrscher. Wenn der Herrscher nicht ein Gelehrter ist, also er kann auch sich über die Religion äußern, aber er muss ein Gelehrter sein. Und das gab es kaum in der muslimischen Geschichte, also sehr, sehr wenig. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt und vielleicht reden wir ein bisschen ausführlicher darüber. Weil in diesen, sagen wir mal, 1200 Jahre oder ja, ungefähr, gab es schon ein, ich will jetzt nicht Säkularität sagen, aber so säkulare Momente in der muslimischen Geschichte sagen. Das heißt, der Herrscher hat geherrscht, aber er hat nicht gesagt, was Religion ist oder wie sie sein soll. Und die muslimische Geschichte ist oft geprägt durch ein Innenkampf zwischen der Klasse der Gelehrten und der herrschenden Klasse. Es gab oft so Reibungen zwischen den beiden. Nicht immer, aber ziemlich oft. Und genau, und in der Moderne werden wir, also ab dem 19. Jahrhundert ungefähr, aber ziemlich krass eher so im 20. Jahrhundert und auch im 21. Jahrhundert, also in den letzten 200 Jahren, werden wir etwas Neues erleben. Und zwar die Entstehung von den Nationalstaaten. Und in den Nationalstaaten werden dann die Gelehrten, die für Jahrhunderte eigentlich keine exekutive Macht hatten, ne? Die werden dann plötzlich exekutive Macht in der Hand haben. Entweder indem sie direkt herrschen, wie zum Beispiel in Iran, in Afghanistan, in Sudan, oder indem sie so einen Pakt mit dem Herrscher schließen und der Herrscher gibt ihnen einfach die Macht über die Bevölkerung. Wie zum Beispiel in Saudi-Arabien, in Ägypten, in Golfländern, auch in Indonesien teilweise und so weiter. Und das Neue in dieser ganzen Geschichte, das ist der Nationalstaat. Der Nationalstaat und seine neuen Instrumente und Instanzen, die geben einem so viel Macht, was man früher nicht hatte. Man kann jetzt durch die Schule die Menschen in eine bestimmte Richtung erziehen. Man kann die Medien kontrollieren. Man kontrolliert die Krankenhäuser. Man hat so viel Kontrolle und so viel Macht. Also von so einer Macht konnte man früher nur träumen. Das heißt, auch wenn früher die Rechtsgelehrten ein Ideal hatten, die konnten das nicht verwirklichen, ne? Aber heute ist es möglich. Mit modernen Instrumenten. Ich habe jetzt vergessen, wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind.
Ja, wir haben uns ja gefragt, warum wir in der Glaubenskommunikation in der muslimischen Szene vor allen Dingen einen fundamentalistisch geprägten Islam bekommen und sehen, ne? Und ich meine, diese Entwicklung, die du da beschreibst, ist ja keine Entwicklung, die dem Christentum fremd ist. Mhm. Ich glaube, eine Besonderheit ist schon immer, dass halt Kirche irgendwie als eigenständige Institution lebte und die auch eine eigenständige, auch teilweise parallel zum Staat aufgebaut ist. Das quasi ist nicht, Kirche ist nicht entstanden mit den Nationalstaaten, sondern hat sich ja eher katholisches Christentum ja erst mit dem Zweiten Vatikanum abgelegt, extra Ecclesia Nulla Salus, also außerhalb der Kirche kein Heil, der Suizidias Perfecte, der perfekten Gesellschaft und sowas, ne? Einige tragen das immer noch in sich, aber zumindest offiziell haben wir das mal abgelegt. und das halt in den 70er Jahren, ne? Also noch nicht nicht so lange her, noch keine 100 Jahre. Krass. Bald sind das 100 Jahre. Also noch gar nicht so lange her, so, ne? Und das ist natürlich super spannend, weil es braucht ja Träger, für einen gewissen, für eine gewisse religiöse Richtung, wenn du möchtest, dass diese Religion, und es braucht ja auch einen Antrieb, warum man diese religiöse Richtung propagiert, ne? Und Staaten haben natürlich ein Interesse, da drinne Kultur zu fördern in ihrem Sinne.
Mhm.
Ganz neutral gesprochen, auch der deutsche Staat hat ja Interesse, kulturelle Sachen weiter zu fördern und so. Genau, und das ist ja die spannende Frage, wer so Träger und warum sein könnte für andere Modelle oder für die vielleicht breitere Repräsentanz von breiteren Vorstellungen oder so.
Die meisten Angebote, die ich kenne, die sind entweder einfach private Personen, die das tun, weil sie sich das zu berufen fühlen, weil sie auch Interessen haben, weil sie etwas dagegen machen wollen. Oder so Vereine, allerdings diese Vereine sind auch nicht so mächtig und auch nicht super reich. Man tut, was man kann. Es gibt in den muslimisch geprägten Ländern so paar Organisationen, die jetzt nicht in den Bereich von sozialen Medien tätig sind, die versuchen auch so eine Art Aufklärung zu vermitteln. Und die werden interessanterweise aus den Emiraten finanziert. Also Emiraten, für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, was die Ideologie betrifft, die sind eher so anti-Saudi-Arabien, anti-Katar.
Mhm.
Die meisten Gelder, die jetzt von Vereinen, die so vielleicht liberal oder zur Aufklärung aufrufen, ich rede jetzt über die muslimischen Länder, nicht in Deutschland, die haben manchmal so Gelder aus den Emiraten. Und Strömungen, die eher so fundamentalistisch sind, islamistisch sind, sie werden teilweise von Katar, Saudi-Arabien, bis vor kurzem, Saudi-Arabien erlebt auch zurzeit einen Wandel, finanziert, ne?
Das ist halt so krass, glaube ich, ne? Weil zumindest der öffentlich wahrnehmbare Islam stark auch eingebettet in Geopolitik.
Mhm.
Und da, also, wenn du davon, ich meine, du hast zumindest Politikwissenschaft studiert, ich nicht. Ich habe nur Theologie studiert. Ich werde den Teufel tun, öffentlich Geopolitik einzuordnen und so. Also, aber man merkt das nochmal viel stärker, ne? Weil, also ich spreche jetzt mal für meinen Blick auf deutsches Christentum, da ist Politik halt scheißegal. Also wir leben jetzt wir erleben schon nochmal Parts, wenn es zum Beispiel um Demokratieverteidigung innerhalb von Deutschland geht oder auch in Demonstrationen in Fridays for Future und so, dann siehst du schon die Kirchen mit als Bündnispartner. Mhm. Und ich glaube auch, dass Kirchen auch wichtig sind, für Räume zur Verfügung zu stellen für zivilgesellschaftlichen Diskurs. Und das haben sie in den Konfessionen unterschiedlich. Der Protestantismus ist da deutlich stärker, auch immer wieder gemacht, ne? Montagsdemos, Friedensdemos, Anti-Atomkraft-Demos hatten auch stark ihr Zuhause, auch in den kirchlichen Sachen. Aber also Christentum als politische Größe ist etwas, was du im angelsächsischen Raum stärker siehst. Also wenn man auf Amerika guckt und auf die Wahlen, da wird's ja, und da ist es ja auch getrieben meist von fundamentalistischen Strömungen oder auch von christlichen Strömungen, die schon fast ins Sektenhafte gehen, wie die Prediger um Wohlstandsevangelium herum, ne, die so sich christliche Anleihen nehmen, aber nicht mehr so viel mit christlicher Religion zu tun haben und so, ne. Und das ist natürlich super spannend, weil das überdeckt ja, also ich weiß nicht, ob es überdeckt oder ob es sonst nicht da ist, aber das überdeckt ja quasi, dass so wie Muslime einfach so leben. So, ne? So wie Christen auch einfach so leben.
Ja.
Also wo sie halt sagen, ja, ich bin halt Christ, aber es ist mir doch scheißegal, ob du jetzt fastest oder nicht. Es juckt mich wirklich gar nicht. Ich möchte auch keinen Vortrag darüber hören. So, und ich mache ja auch keine Disposition gerade zu Schwangerschaftsabbruch auf oder so. Ich bin einfach, bin halt so getauft, Teil meiner Kultur. Ich lebe das ein bisschen, ich mag Gott. Mhm. Lass uns einfach zusammen leben oder so. Ne?
Ich hab eine Frage, Tobias. Wenn ich dir sage, stell dir einen Muslim vor, wie sieht dieser Muslim aus? Oder woher kommt er? Einfach so direkt, intuitiv.
Ich bin ja in Bonn-Bad Godesberg aufgewachsen und wie du vielleicht weißt, war da die König-Fahad-Akademie.
Oh, okay.
Aber nee, eigentlich positiv, weil
mir geht es nur um, so woher diese Menschen kommen oder wie sehen sie aus?
Ich habe viele Berührungspunkte mit Leuten, die aus der Türkei kommen und den türkischen Islam haben. Also in meiner Jugend und in meiner Heimatstadt Bonn so und da kam ich das her und meistens war das vor allen Dingen in der damaligen Zeit nur auffällig, wenn es Ramadan gab. Ramadan und am Tisch, dann hat man so darüber gesprochen, aber es war kein, ansonsten hatte man wenig damit.
Aber das ist auch die Antwort, die ich erwartet habe, weil wenn man sagt Muslim, man denkt sofort entweder an Araber, Türken, Iraner, ne? Aber das sind die Minderheit. Das ist eine ganz, ganz kleine Minderheit von Muslimen. Die allermeisten Muslime leben in Westafrika und Südostasien, Indien und teilweise China.
Ja, ne? Also gerade der asiatische Raum hat auch echt nochmal viele.
Die meisten Muslime leben in Indien, Bangladesch, Südostasien und China. Die meisten Muslime. Also in China gibt es unheimlich viele Muslime. Das wird nicht wahrgenommen. Die Partei will auch das nicht preisgeben, dass es auch eine große Minderheit existiert.
Uiguren sind doch...
Ich meine, auch sie, aber ich meine gar nicht die Türkvölker im Norden. Ich meine so Han-Chinesen, die muslimisch sind. Also du findest in kleinsten Dörfern in China noch so muslimische Communities, die Chinesen sind. Ne? Seit Jahrhunderten eigentlich. Ich glaube, schon in den 70er oder 80ern hat man von 40 Millionen Muslimen gesprochen. Offiziell. Und wenn etwas offiziell von der Partei kommt, dann ist immer das Dreifache.
Ist noch Luft zum Atmen.
Genau, nach oben. Genau, man hat diese Region und dann hat man Westafrika. Ne? So Nigeria, Ghana, Senegal, Mali und all die Länder in dieser Ecke da. Da leben die meisten Muslime. Ja. Aber interessanterweise, unser Fokus, wenn wir über Muslime reden, denken wir sofort an den Nahosten, oft an diese genaue Region, also Türkei von oben, dann Ägypten unten, dann im Osten, vielleicht an der Grenze von Iran, Afghanistan und dort hört unser Fokus auch. Wir vergessen zum Beispiel, dass
Syrien wahrscheinlich ist.
Syrien, das ist dieser Raum, ne? So, ne?
Genau, ja.
Aber wir vergessen auch, dass in Bosnien, in Albanien, auch in Europa gab es so, auch in Polen, seit Jahrhunderten leben die Tataren, Tatar-Muslimen. Kein Mensch kennt sie, glaube ich, in Europa. Und das ist schon interessant. Da muss man die Frage sich stellen, warum ist meine Wahrnehmung so? Und das gilt auch für Muslime. Auch Muslime denken, so sind die Muslime, ne? Also man denkt nie so an schwarze Menschen zum Beispiel, dass sie Muslime sind oder an Asiaten so aus dem südöstlichen Raum. Und wenn man dort schaut, spielen die ganzen Themen, die jetzt für den Nahosten interessant sind, kaum eine Rolle dort, ne? Und auch die Form von den Islamen, ne, die dort existieren, die sind sehr lokal geprägt. Das ist genauso wie wenn du Katholiken in Mexiko in irgendeinem Dorf triffst, ne? Ne? Haben nicht viel zu tun mit dem, was du an der Uni gelernt hast. Das Gleiche findet man auch bei Muslimen, ne? Und das ist wirklich sehr bedauerlich, auch sehr traurig, dass diese Vielfalt gar nicht wahrgenommen wird. Und man spricht von Muslimen so als ein Monolith, als eine so einheitliche Gruppe und leider immer mit Politik aus einer bestimmten Region verknüpft. Ne? Aber wie gesagt, das ist die Politik von einer Region und das betrifft nicht alle Muslime. Ne?
Ja, ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, also A, hängt das natürlich mit eurozentrischem Blick an und dass man das beurteilt, was man halt sieht vor den Augen und dass natürlich die Leute, die Interesse haben, irgendwie in Islam, also nee, die Leute, die Islam kommunizieren, da sind wir ja wieder bei Institutionen, sind halt die, die wir hier hörbar haben, sind halt Institutionen, die mit Nationalstaaten zusammenarbeiten, DTIP oder so. Also so, das sind ja die Leute, die ja stark auch das Bild dadurch prägen, dass sie in der Lage sind zu kommunizieren. Aber da sind wir ja eigentlich wieder bei dem Ausgangsthema. Warum ist Kommunikation relevant auch für Religionsgemeinschaften? Weil das natürlich auch ganz massiv das Bild nach außen prägt. So, weil ich bekomme Sachen über den Islam mit, entweder auf der Religionsbuchebene in unterschiedlichen Arten und Weisen. Hier ist der Islam erklärt so, dass man den verstehen kann. Ich bekomme ihn geopolitisch mit, indem gesagt wird, ach, schau mal diesen Konflikt, aha, kann man auch mal so machen oder deswegen so. Aber es gibt halt kaum Berührungspunkte von islamischen Gemeinden oder Muslimen, die leben in Deutschland, die halt irgendeine Art von Lobby hätten, wo sie sagen, hallo, wir sind ganz normal. Ne? So. Und das ist natürlich ein Nachteil, glaube ich, auch der aktuellen Kommunikationslandschaft, dass man, normal ist ein schwieriger Begriff, aber dass man halt sagt, wir sind irgendwas dazwischen oder wir sind diffus oder sowas, dass man das nicht alleine annimmt, sondern weil die starken Stimmen, die sagen, so ist das aber, prägen ja das. Also ich meine, das ist ja genauso mit Christentum und Papsttum, so wie oft bekommen Protestanten Ärger dafür, was der Papst gesagt hat, obwohl die gar nichts damit zu tun haben. Ja. Ganz im Gegenteil sogar sagen, was der alte Mann da sagt, das juckt uns nicht. Ne? Oder ein Klassiker ist auch, dass die jeweilige andere Konfession in den Austrittszahlen merkt, wenn die andere Konfession irgendwas Blödes gemacht hat. So, ne? Und wo du denkst, okay, das ist halt undifferenziert, die Bildersachen, aber man kommt halt nur dagegen an, indem man halt offensiv kommuniziert. Und das ist ja schon die Frage, so, wer gibt Rücken für diese Art von Kommunikation, so? Du bist ja auch mit deinem Account auf dich allein gestellt, oder?
Ich komme gleich darauf zurück. Ja. Nur ganz kurz zum Eurozentrismus. Es gibt auch so einen Araber- und Türkzentrismus. Also auch Araber und Türken, und das sage ich auch so, sie denken, sie sind wirklich der Mittel der sogenannten muslimischen Welt. Und was wir sagen, ist wichtig für die anderen Muslime. Also zum Beispiel Gelehrten aus arabischen Ländern oder aus der Türkei, sie fühlen sich verantwortlich für alle Muslime der Welt und sie geben ständig ihr Senf zu, was die Muslime in ihren Ländern tun. Also zum Beispiel auch in Deutschland da so. Aber du wirst nie wirklich, ich meine wirklich nie im wortwörtlichen Sinne, einen Gelehrten aus Burkina Faso oder einen Gelehrten aus Bangladesch, der sagt, was jemand aus Hamburg macht, das ist falsch oder richtig. Oder nein, du sollst so leben in Deutschland, du sollst so und so machen. Aber Gelehrten aus der Türkei, aus Ägypten, aus Marokko, aus Saudi-Arabien, die tun das. Und da kommt deine Frage, ne, warum tut man das? Meine Antwort, wer die Religion kontrolliert, beziehungsweise ja so Macht darüber übt, will man auch die Menschen kontrollieren und nicht nur für religiöse Zwecke, sondern auch für politische Zwecke. Das sind potenzielle Wähler, das sind auch ein ökonomischer Faktor, so für viele, also die Transfergelder aus Europa in die Türkei oder in diesen anderen Länder spielen immer noch eine große Rolle. Und man will diese Schäfchen nicht verlieren. Ne? Die Kosten, die bringen Geld, die bringen Macht und ich muss sie ständig, also sanft kontrollieren mit vielen Institutionen. Also, In Deutschland ist das vielleicht sehr türkisch geprägt, aber Frankreich, Belgien, Spanien, da haben sie das Problem eher mit Marokko. Also Marokko mischt jetzt auch ein in die religiösen Angelegenheiten von Musliminnen in diesen Ländern. Das finde ich sehr problematisch, ne, weil vernünftige Angebote werden nicht getan, also von diesen Organisationen. Ihr Diskurs ist langweilig, spricht mich nicht an, manchmal sogar total fremd, also realitätsfremd, zu politisch, zu nationalistisch. Und das hat meiner Meinung nach nicht viel mehr mit Religion zu tun. Also das ist nicht Sinn und Zweck eines Glaubens. Ich kann auch ohne Glauben leben, wenn es so ist. Ne? Ja.
Eigentlich greift er ja das alte Religionskritik-Mantra, ne? Wenn Marx sagt, Religion ist Opium fürs Volk.
Mhm.
Oder Nietzsche ja sagt, Gott ist tot, nicht weil Gott stirbt, sondern weil man Gott getötet hat, weil man weil es eigentlich gar nicht mehr um Gott geht, sondern genau, weil es darum geht, was man selber daraus macht, damit das weiter irgendwie so gefällig wird. So.
Ja.
Und ich würde immer fürs Christentum pro Theologie deswegen argumentieren und sagen, die Theologie ist eigentlich eine total wichtige Instanz in solchen Sachen, weil sie zwar aus Liebe zu der Religion hantiert, ne, also wir hatten es ja am Anfang gesagt, es ist keine deskriptive Wissenschaft, sondern man macht sich das zu eigen, aber alles, was gesagt wird, hinterfragt und dafür auch eine starke Position sich ausmacht, ne, also eigentlich auch eine starke Position innerhalb der Kirchen jetzt in diesem Fall ja zugeordnet, das wollen die manchmal nicht wissen, dass das so ist, aber letztendlich haben Theologen ja eine TheologInnen herausragende Position zu sagen, so den Glauben mit der Ratio auch zu ergründen, so und Sachen deswegen dadurch in Frage zu stellen. Und dann kann natürlich jemand kommen und sagen, ja, ich bin der Herrscher der Welt oder so. Oder es kann auch eine katholische Kirche kommen und sagen, nee, man darf Homosexuelle sich segnen, aber der Aufschrei der Theologie war da schon relativ stark und hat gesagt, ja, gut, das könnt ihr jetzt so sagen, aber das widerspricht eigentlich all dem, was wir bis jetzt für wahr und richtig erkannt haben, wie Segen funktioniert oder so, ne? Und dann hast du so eine andere Interpretationsinstanz, die neben Schrift und Schriftauslegung und Frömmigkeit und Sensus Filii, also den Glaubenssinn der Leute, eben auch nochmal was dazulegt. So. Und dieses Mischen der institutionellen Kräfte innerhalb einer Religion ist ja, glaube ich, das, was eine Religion auch aus dieser selbstgewählten Perfektblase rauszieht, ne? Die halt quasi sagt, ja, wir können alles machen, was wir wollen, weil wir wissen das ja alles richtig so.
Du hast vor ein paar Wochen, glaube ich, so ein Buch publiziert, ne? So 40 oder
40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor du aufhörst zu glauben.
Aufhörst zu glauben, genau. Und das ist auch ein Thema bei Muslimen, ne? Weil die Art und Weise, wie Glaube zurzeit kommuniziert wird, das schreckt die Menschen eher ab. Und das führt auch dazu, und das erlebe ich, dass viele sich einfach vom Glauben komplett abwenden, sehr still machen, also die reden nicht darüber, es könnte gefährlich für sie sein. Aber das ist eine Bewegung. Also es gibt viele, also ich kenne zumindest viele, die keine Muslime mehr sind, ne? Und wenn man mit diesen Menschen redet, da spielt die Art und Weise, wie der Glaube kommuniziert wird, wie der Glaube instrumentalisiert wird für politische Zwecke und für ideologische Zwecke, eine große Rolle, ne? Also Bedarf existiert auf jeden Fall, dass man etwas dagegen tut. Aber wie gesagt, die Frage, wer soll das tragen, also zumindest in Deutschland gibt es diese großen Organisationen, aber die machen kaum was. Ne, die sind eher so, sich mit den Wahlen in der Türkei und den Wahlen in Marokko beschäftigt.
Ich finde, zu diesem Thema gibt es eigentlich ein sehr schönes Bild im Ersten Testament innerhalb der Bibel, in der Geschichte des Judentums, wo ja immer wieder ein Tempel gebaut worden ist und eingerissen. Und dann während der Tempelzeit waren die Regeln und alles klar und das war Tempel und tempelzentriertes Judentum und man wusste, welche Gesetze man zu folgen hat, ne? Levitikus ist voll mit Reinheitsvorschriften, die alles mit dem Tempelkult zu tun haben. Und dann wird er zerstört und es kommt die neue Gedanken auf, im Deuteronomium, wenn es heißt, Gott hat den Menschen die Gesetze ins Herz geschrieben. Und ich glaube, das ist ja genau diese Spannung. Ich kann mich einfach hingegen gegenüber Gesetzen und Kult und Ritus und Kultur und mich dem reinpflanzen und sagen, ich bin der, weil ich der Kultur nachfolge und das mache. Aber wenn die halt fällt, hilft dir das alles nichts, sondern du musst halt Sachen in deinem Herzen tragen können. Mhm. Und das bedeutet für mich, ich muss das verstanden haben.
Mhm.
Und wenn Leute ja mit Glauben hadern, dann hat das ja auch oft was damit zu tun, dass niemand ihnen das erklärt, dass die es verstehen. Also nicht im Sinne von Frage-Antwort-Spiel, weil das sind übernommene Identitäten. Ne? Ich suche einfach eine Frage, dann bekomme ich eine Antwort. Es gibt so, ist wunderbar, es gibt in den 50er Jahren katholische Morallehre, Bücher, wo du dann lesen kannst, was okay ist beim Sex und was nicht und was so ganz so Scholastik auch voll damit mit diesem Frage-Antwort-Spiel und so.
Ja.
Wunderbar, lieben offensichtlich männliche Männer sehr gerne sowas zu tun. Aber richtig verständlich wird es ja erst, wenn man bei erarbeiteten Identitäten sind. Das braucht Exploration, das braucht Ausprobieren, das braucht Selbstnormierungen und so. Und das kann dir halt Kultur nicht abnehmen. Ne? Das kann mir vielleicht einen Startpunkt geben, aber zu fragen so, was bedeutet das denn für mich, wenn ich davon ausgehe, dass Allah die Schöpfung jede Sekunde neu schöpft? Was sagt diese Glaubensaussage für mich und für mein Leben aus? Oder was heißt es für mich und für mein Leben, wenn ich sage, Gott hat sich in Jesus Christus als höchste Art seiner Selbstoffenbarung gezeigt? Oder was bedeutet Trinität? Was bedeutet Dynamik? Ne? So, worauf gebe ich mich auf? Und diese Fragen stellt niemand, weil sie natürlich in der Form, wie ich sie jetzt auch gestellt habe, mega weird sind, aber heruntergebrochen, sich zu fragen, okay, brauche ich Auszeiten in meinem Leben? Geht es immer so weiter? Was bedeutet es, dass selbst Gott am siebten Tag ruht? Oder was bedeutet das, wenn die eine Geschichte mir erzählt, dass Adam und Eva in Freiheit den Apfel gegessen hat und die andere Geschichte mir sagt, Gott wusste schon längst, dass sie den Apfel essen werden? So, was bedeutet das für mich und was sagt das eigentlich über meine Art, die Welt zu sehen aus? Ne? Und diese Fragen sind halt wichtig. Und das ist halt ins Herz geschrieben. Und ich glaube, wenn sich eine Religion nicht darum kümmert, dann hat sie vielleicht viele Gläubige und kann sich kulturell halten. Aber eigentlich macht sie sich blutleer an der Stelle, weil die Leute nicht fähig sind, diesen Weg eigenständig weiter zu folgen. So. Weil sie keinen Kompass dafür bekommen, sondern halt darauf warten, dass ihnen jemand Richtung mitzeigt.
Das führt uns zu einem Phänomen in der Moderne, zumindest bei Muslimen. Es gab so einen großen Wandel, was den Glauben betrifft, aber auch was die Art und Weise, wie man den Glauben wahrnimmt und wie man darüber spricht. Das ist wirklich ein sehr, sehr starken Wandel. Und wenn wir jetzt die muslimische Theologie vereinfachen wollen, dann gibt es drei Hauptbereiche, drei große Bereiche. Es gibt einen Bereich, der sich mit den Normen beschäftigt. Das heißt, was darf ich tun und was darf ich nicht tun? Da kommt sowohl Moral, aber auch öffentliche Normen, die manchmal so in Formen von Gesetzen verstanden wurden. Ja? Das ist die normative Seite. Da haben wir eher so eine fundamentaltheologische Seite, die sehr philosophisch ist, arbeitet, wie gesagt, mit den Kategorien aus der Logik und Philosophie. Und dann haben wir die Mystik. Zwei Bereiche in der Moderne wurden stark bekämpft. Zum einen diese fundamentaltheologische Seite, die wurde nicht weitergedacht, die hat nicht die neuen Fragen, die neuen Entwicklungen in der Philosophie rezipiert. Wenn man heutzutage Fundamentaltheologie studiert, beziehungsweise die Texte liest, die auch heute produziert werden, man spricht genauso wie noch, also wie ein Thomas von Aquin oder, ne? Also das ist immer noch sehr, sehr scholastisch, sehr geprägt von einem Weltbild, was gar nicht mehr existiert, ne? Und die Mystik genauso. Die Mystik wurde auch abgelehnt, auch teilweise bekämpft von Ideologien, weil die Mystik schwer zu beherrschen ist. Die ist nicht wie die Norm. Die Norm ist wie Mathe, A oder B, ne? Richtig oder falsch. Ne? Mystik, die ist flüssig, die ist individuell, die ist wild manchmal, ne? Die wurde bekämpft, die wurde vom Salafismus bekämpft, wurde von Islamisten bekämpft und auch von Modernisten bekämpft, teilweise. Und all das, was du beschrieben hast gerade, so das, was mit dem Herzen zu tun hat, das sind eher so Fragen, die in diesem Bereich thematisiert wurden. Und auch hier leider wurde das Ganze nicht weiter gedacht für das 21. Jahrhundert. Ne, man hat kaum Psychologie rezipiert, kaum andere Erkenntnisse unserer Zeit fruchtbar gemacht für diese Mystik. Und wenn wir heute über Islam reden, reden wir, und da kommen wir zu der ganz allerersten Frage, wieder, ob man Schweinfleisch essen darf, ob man hier und da arbeiten darf. Also nur die normative Seite hat irgendwie überlebt und die ist einfach übermächtig geworden. Dass Religion und Glaube irgendwie nur durch diese Brille gesehen wird, ne? Und diese innerliche Seite, diese persönliche Erfahrung, die auch Platz für Scheitern hat, auch Platz für Zweifel hat, Platz für Ablehnung sogar des Glaubens für eine Zeit oder für immer. All das wurde marginalisiert, gewaltsam bekämpft, dekonstruiert. Und man sieht jetzt einfach die Früchte von dieser Transformation, die meiner Meinung nach nicht positiv war.
Ich meine, das Christentum hat diese Erfahrung auch, ne? Also Mystiker im Christentum waren jetzt auch nicht so angesehen, beziehungsweise es war ja auch die Gegenbewegung zum Ultramontan, also zu der Bewegung, die sich nach Rom gerichtet hat und Hauptsache, ne, gibt uns mal Vorgaben, was wir jetzt tun dürfen und was nicht, so, das haben wir ja auch drinne. Und spannend ist ja auch zum Beispiel, dass alle Frauen in der moderneren Theologie, also modern für Theologien, wir reden hier 16. Jahrhundert und so, oder auch Hildegard von Bingen, die haben ja immer nur in Visionen gesprochen, weil das Einzige war, wo sie ernst genommen, also jetzt meine Interpretation daraus, ne, weil wenn die Frau gesagt hat, ja, das und das glaube ich, dann hat ja niemand geglaubt. Und wenn sie gesagt hat, ich hatte ja eine Vision von Gott, dann hat es ja nicht die Frau gesagt, dann hat es ja Gott gesagt.
Ja, wieder.
Also auch die Mystik eigentlich auch zur Ermächtigung genommen. Und Rana sagt ja auch, der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Ne?
Ja.
Und Mystik setzt halt die Glaubenserfahrung voraus und die ist halt dann in der Interpretation unkontrollierbar. Ne? Das macht es halt gefährlich für jemanden, der Religion gerne so oder so hätte.
Mhm.
Das macht ja auch zum Beispiel, ne, katholische Kirche, Lehramt ist ja auch, hat ja auch die Tendenz zur Normierung. Und auch da lässt sich ja sowas wie zum Beispiel die Frage nach Frauenpriestertum ist ja super schwierig auszuhalten innerhalb der katholischen Lehrmeinung-Sache, weil der Knackpunkt ist ja nicht, also es ist natürlich hardcore diskriminierend, aber das interessiert natürlich kirchliche Logik wenig. Aber was ja schon interessiert und was der theologische Manko ist, ist ja zu sagen, die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche geht davon aus, dass Gott keine Frauen zum Priestertum beruft.
Mhm.
Also Gott ist allmächtig, aber ab dem Moment, wo eine Frau sich als weiblich oder weil ein Mensch weiblich ist, beruft Gott diese Person nicht mehr zum Priestertum. Und das ist eine Annahme, die sich eigentlich widerspricht zu der Weite, die Gott ansonsten gesetzt hat. Ne?
Mhm.
Aber und wenn dann nämlich jemand dann aus der Mystik, also lehramtlich kannst du das irgendwie setzen, aber wenn jemand aus einer Erfahrung heraus sagt, ich fühle mich zum Priestertum berufen als Frau, dann steht die katholische Kirche vor einem großen Problem, weil alles, was sie nur sagen kann, ist, ja, das glaube ich jetzt nicht, dass es so ist.
Mhm.
Und wenn Gott sich wirklich als solches, also wenn Gott wirklich das offenbart dieser Person und das authentische Offenbarung Gottes ist, dann kann man das nicht wahrnehmen und das macht Mystik so gefährlich,
ne?
Und das macht Glaubenserfahrungen so gefährlich für normative Religionskonstrukte, so, weil es eigentlich eine eigenständige normierende Kraft eigentlich hat. Die persönliche Erfahrung von Gott hat eine eigenständige normierende Kraft, so, und das mag man nicht, wenn man nicht so viel Störungen im System haben möchte.
Man lässt dadurch nicht zu, dass andere über dich selbst oder über dein Leben entscheiden.
Ja. Ne? Es ist halt eine Form von Selbstermächtigung.
Mhm.
Oder es ganz positiv zu sprechen, wenn ich eine persönliche Gottesbeziehung aufbaue, schützt das mein Glauben vor anderen Sachen.
Ja.
So.
Definitiv.
Und das ist, glaube ich, also zumindest ist das Part von meiner Arbeit, Leute darin zu unterstützen, genau das, genau in diesem
Sinne. Ja. Schön, ja.
Ali, bevor du die letzte Frage bekommst,
bitte,
die ich für dich ein bisschen abwandeln muss, weil normalerweise ist die Frage, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft? Dann arbeite ich gleich, aber ein Hinweis kurz in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerin, unser Netzwerk magst, das Ruhrgebietsnetzwerk, mit den unterschiedlichen Podcasts, unter anderem auch diesen und unserer Arbeit, dass wir Infrastruktur schaffen für CreatorInnen, die Menschen Ermöglichung geben, Glaube und Spiritualität wieder als Ressource für ihr eigenes Leben zu entdecken. Wenn du sagst, das ist ein cooles Anliegen und du hast Lust, das mit zu unterstützen, dann kannst du das machen auf steadyhq.com/windhauch oder auf ruach.jetzt/plus kannst du ein Steady-Abo abschließen für einen geringen monatlichen Betrag. Und das hilft uns sehr, diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Du hast ja im Laufe dieses Podcasts gehört, wie wichtig es ist, unabhängige Infrastruktur eigentlich zu bauen für Glaubenskommunikation. Natürlich leben wir in Deutschland in anderen Verhältnissen oder mit den deutschen Kirchen in deutlich besseren Verhältnissen für progressive Glaubenskommunikation. Aber wir wissen darum, dass das auch manchmal an Grenzen stößt. Deswegen vielen, vielen Dank. Empfehle diesen Podcast uns weiter. Das hilft uns auch. Bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform deiner Wahl. Auch das hilft diesem Projekt weiter. Ali, die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir für deine Religionsgemeinschaft in der Zukunft?
Ich wünsche mir, dass man so ankommt, so in Deutschland ankommt, dass man nicht mehr über die eigene Religion, über den eigenen Glauben durch die Brille von Religionsgelehrten aus anderen Ländern spricht und auch erlebt und lebt, sondern dass man was Deutsches entwickelt, dass etwas, was für die Menschen hier gemacht ist und die Menschen hier anspricht, vor allem auf Deutsch. Und dass es keine Interessen von irgendwelchen Parteien oder von irgendwelchen Präsidenten oder irgendwelchen Königen repräsentiert, sondern eher wirklich authentisch darauf zielt, den Glauben zwischen Gott und diesen Menschen zu fördern und auch Raum für den Glauben zu geben, der frei von Ideologien, frei von Angst, Sachen in Frage zu stellen, neue Gedanken auszuprobieren, neue Arten, wie man seine Religion lebt, zu geben. So einen Raum wünsche ich mir. Aber ich glaube, das ist etwas, was noch Zeit braucht. Das ist nicht etwas, was einfach vom Himmel fällt. Aber ich bin ziemlich, ja, so optimistisch, was das betrifft. Es gehört einfach zu der Natur der Dinge, dass es manchmal Zeit braucht, bis die Dinge Wurzel schlagen, ne? Und dann kommen Früchte, die vielleicht ganz anders sind als bis jetzt, ne?
Ali, vielen Dank für deine Zeit und deine ausführlichen Rede und Antwort zum Thema Islam und Glaubenskommunikation.
Bitte, bitte.
Und vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal oder demnächst
gern, wieder. Gern, auf jeden Fall.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.